John Farr. Mit diesem Ziel vor Augen ging es Lyra schon viel besser. Mrs. Carter zu helfen war schön und gut gewesen, aber Pantalaimon hatte recht. Lyra hatte dort im Grunde nichts zu tun gehabt, außer zu alle lieb und nett zu sein. Auf dem ägyptischen Boot dagegen gab es richtige Arbeit. Und Mark Costa sorgte dafür, dass Lyra diese Arbeit tat. Lyra putzte und fegte, schälte Kartoffeln und kochte Tee, ölte die Welle der Schiffsschraube und entfernte das Gras aus dem Schutzgitter der Schraube. Sie wusch ab, öffnete Schleusentore und verteute das Schiff an den Pollern der Liegeplätze, und innerhalb weniger Tage hatte sie sich so an ihr neues Leben gewöhnt, als wäre sie schon immer eine Ägypterin gewesen. Was sie nicht bemerkte, war, dass die Costas sich auf ihren Landgängen aufmerksam umhörten, ob jemand auffallendes Interesse für Lyra zeigte. Lyra war, auch wenn sie es nicht wusste, eine wichtige Person, und offenbar suchten Mrs. Carter und die Oblationsbehörde überall nach ihr. Wie Tony unterwegs in Kneipen erfuhr, führte die Polizei ohne jede Erklärung Razzien in Häusern und Farmen, Hinterhöfen und Fabriken durch, und es kursierte das Gerücht, sie würde nach einem vermissten Mädchen fahnden. Und das war schon merkwürdig, angesichts der vielen Kinder, die verschwunden waren, ohne dass man nach ihnen gesucht hatte. Ägypter und die Landbevölkerung waren verunsichert und zutiefst beunruhigt. Es gab auch noch einen anderen Grund, warum Lyra den Costa so wichtig war. Aber das sollte sie erst ein paar Tage später erfahren. Lyra musste unter Deck bleiben, wenn das Boot an der Hütte eines Schleusenwärters, einem Kanalhafen oder einem anderen Ort vorbeikam, wo sie gesehen werden konnte. Einmal fuhren sie durch eine Stadt, in der die Polizei den Verkehr in beiden Richtungen anhielt und alle passierenden Schiffe durchsuchte. Doch die Costas waren gewappnet. Unter Mark Costas Koje befand sich ein Geheimfach, in dem Lyra 2 Stunden lang zusammengekauert lag, während die Polizisten erfolglos jeden Winkel des Bootes durchsuchten. »Wieso haben ihre Dämonen mich eigentlich nicht entdeckt?«, fragte Lyra hinterher. Mark Costa zeigte ihr, dass das Versteck innen mit Zedernholz ausgekleidet war, das auf Dämonen wie ein Schlafmittel wirkte. Tatsächlich hatte Pantalaimon die ganze Zeit friedlich an Lyras Kopf geschlafen. Langsam, mit zahlreichen Unterbrechungen und Umwegen, näherte sich das Boot der Costas den Fens, jener weiten und nie vollständig kartografierten Wildnis in East Anglia. Unter einem unermesslich hohen Himmel erstreckte sich eine endlose Moorlandschaft, die an ihrem äußersten Saum unmerklich in die Wasserläufe und seichten Buchten des Meeres überging, an dessen anderem Ende ebenso allmählich die Küste Hollands auftauchte. Teile der Fens waren von Holländern trockengelegt und eingedeicht worden, und einige Holländer hatten sich hier angesiedelt, deshalb war die Sprache der Fens mit vielen holländischen Wörtern durchsetzt. Andere Teile waren jedoch nie trockengelegt und bepflanzt oder besiedelt worden, und hier in den wildesten Gegenden im Landesinnern, wo Aale die Flüsse bevölkerten und Schwärme von Wasservögeln brüteten, wo gespenstische Sumpffeuer flackerten und Wegelagerer arglose Reisende auf verhängnisvolle Irrwege in Sümpfe und Schlammlöcher lockten, hatten die Ägypter sich stets ungestört versammeln können. Durch 1000 gewundene Kanäle, Bäche und Wasserläufe strebten ägyptische Boote den Bayernplatz zu, dem einzigen etwas höher gelegenen Landstück in der hunderte von Quadratmeilen großen Sumpf- und Moorlandschaft. Inmitten von Anlegestellen, Hafendämmen, einem Aalmarkt und einer kleinen Siedlung stand dort eine uralte Versammlungshalle aus Holz. Wenn dort ein Ting, eine Versammlung der Ägypter, einberufen wurde, drängten sich so viele Boote auf den Wasserstraßen, dass man, so sagte man, über ihre Decks in alle Richtungen 1 Meile laufen konnte. In den Sümpfen herrschten die Ägypter. Niemand sonst wagte, sie zu betreten, und solange die Ägypter sich friedlich verhielten und die öffentliche Ruhe nicht störten, drückten die Landloper, die Bewohner des Festlandes, bei dem regen Schmuckel und den gelegentlichen Fäden ein Auge zu. Wenn die Leiche eines Ägypters an die Küste gespült wurde oder einem Fischer ins Netz ging, na ja, dann war es eben nur ein Ägypter. Lyra lauschte gespannt den Geschichten der Fenbewohner, vom großen Geisterhund Black oder den Sumpffeuern, die aufloderten, wenn Hexenöl in Blasen an die Oberfläche stieg, und noch ehe sie die Fens erreichten, fühlte sie sich als Ägypterin. Sie war schnell wieder in die Ausdrucksweise ihrer Oxforder Zeit verfallen und bereicherte ihre Sprache jetzt auch noch mit holländischen Worten der ägyptischen Fenbewohner. Marcosta musste sie an gewisse Dinge erinnern. »Du bist keine Ägypterin, Lyra. Vielleicht sprichst du mit einiger Übung wie wir, aber die Sprache allein macht dich noch lange nicht zu einer Ägypterin. In uns gibt es Tiefen und starke Strömungen. Wir sind Wassermenschen durch und durch, und du nicht. Du bist ein Feuermensch. Du gleichst am meisten dem Sumpffeuer, jedenfalls aus der Perspektive der Ägypter. Du hast Hexenöl in der Seele. Du führst in die Irre, Kind.« Lyra war gekränkt. »Ich habe noch nie jemanden in die Irre geführt. Frag doch!« Aber natürlich gab es niemanden, den man hätte fragen können. Und Marcosta lachte, doch es war ein freundliches Lachen. »Merkst du nicht, dass ich dir ein Kompliment mache, du Gönzchen?« fragte sie, und Lyra war besänftigt, auch wenn sie nichts verstand. Als sie die Bayernplatz erreichten, war es Abend und die Sonne stand tief am blutroten Himmel. Die flache Insel mit dem Saal inmitten eines Gewirrs von Häusern hob sich als schwarze Masse gegen das Licht ab. Rauchfäden stiegen in die windstille Luft empor und aus dem Gedränge der Boote ringsum wehte der Geruch von gebratenem Fisch, Tabak und Geneva herüber.